Ich habe das letzte Mal im Kindergottesdienst eine kleine, nicht repräsentative Umfrage gestartet. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Kinder daran teilgenommen haben, aber das Ergebnis weiß ich. Und zwar habe ich Ihnen angeboten, entscheidet euch zwischen A, wie aufregend und B, wie beruhigend. Und da gab es dann so Möglichkeiten wie A, was ist dir lieber, Cola oder BT, Rummelplatz oder ein spannendes Buch lesen, ein Ballspiel oder ein Brettspiel, mit einem Rennboot fahren oder mit einem Ruderboot fahren, mal mit einem Porsche fahren oder mit einem Pferdewagen. Was ein Vergleich, nicht? Zum Frühstück Marmelade essen oder doch lieber Kochschinken, Fernsehen oder in die Ferne sehen, Musik hören oder selber singen, am Lagerfeuer grillen oder zu Hause in einem Topf kochen, Silvesterraketen oder Wunderkerzen. Bei den Jungs waren das Ergebnis, also es muss dazu gesagt werden, es durfte auch beides angekreuzt werden, A und B. Einer hat die Norm ein wenig verdorben, er hat dann grundsätzlich B angekreuzt, was ich ihm nicht so richtig abgenommen habe. Also bei den Jungs war es so, es hat das Aufregende 52 Stimmen bekommen und das Beruhigende 30. Bei den Mädchen waren es 46 für das Aufregende, also schon ein paar weniger, dafür aber 35 für das Beruhigende. Man merkt, die Mädchen mögen es lieber ruhig. Und das Gesamtergebnis ist so gut, 2/3 zu 1/3. Nee, nicht ganz. Also 98 Stimmen waren fürs Aufregende und 65 fürs Beruhigende. Ich bin stolz auf die Kinder, sagt ihnen das. Das Thema der Predigt heute heißt die Blinden von Jericho. Nun wissen wir, dass in einem Evangelium von 2 Blinden, die geheilt werden, die Rede ist, aber in diesem Gleichnis oder in dieser Begegnung wird nur einer, nämlich ein Bartimäus beschrieben, das ist aber gar nicht sein Name. Bartimäus heißt nichts anderes als Sohn des Timäus. Ich werde mir also auch Mühe geben, immer vom Sohn des Timäus zu reden. Der Name Timäus, also seines Vaters, bedeutet so viel wie geschätzt, geachtet. Die Blinden von Jericho. Begeisterung ist etwas Schönes, aber die Frage ist, hat sie Bestand? Kann Begeisterung die Grundlage des Glaubens sein? So Schwärmerei ohne Kenntnisse? Man folgt jedem Wind, der einem entgegenweht und glaubt jedem, der in mitreißender Art uns irgendetwas erzählt? Kann das Bestand haben? Jetzt habe ich keine Ahnung oder nicht großartig Ahnung von Beziehungen, aber ich wage es trotzdem. Eine Beziehung, die nur aus Gefühl besteht, besteht nicht lange. Aber eine Beziehung ohne Gefühl, die taugt auch nicht. Es sei denn, es ist so eine Art Abhängigkeit, finanziell oder so eine Art Hörigkeit. Jetzt wird in dieser Predigt des Öfteren die Frage zum Mitdenken auftauchen, kennen wir so etwas aus christlichen Kreisen? Und ich kann es euch jetzt schon verraten, meine Antwort auf diese Frage, kennen wir sowas aus christlichen Kreisen, wird immer ja sein. Stellen wir uns mal einen Medizinmann bei den Indianern vor, wenn er dann Whisky bekommen hat, dann wird er da erstmal einen kräftigen Zug nehmen, dann macht er ein Lagerfeuer an und dann hüpft er um dieses Lagerfeuer und bringt sich mit seltsamen Lauten und diversen Gebärden in Rage und in Raserei und versucht, das Ganze auf seinen ganzen Stamm zu übertragen. Ich hoffe, dass es sowas in christlichen Kreisen nicht gibt. Oder denken wir an das Märchen von Aladins Wunderlampe, der da so eine Öllampe findet und als er die anfängt zu putzen, durch die Reibung macht es Pfff und da kommt ein Geist raus und der fragt den Meister, welchen Wunsch soll ich dir erfüllen? Gibt es sowas in christlichen Kreisen? Du musst natürlich richtig reimen, nicht? Wenn du falsch schreibst, dann passiert nichts. Zum Predigttext. Sie kamen nach Jericho und als er, Jesus, aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Volksmenge. Da saß ein blinder Bettler am Weg, der Sohn des Timäus. Und als der hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch mehr: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich wieder sehend werde. Jesus aber sagte zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg. Sie kamen nach Jericho. Mehr wird nicht berichtet. Es wird nicht von Heilungen und nicht von Wundern erzählt, auch nicht von Dämonenaustreibung. Es wird nicht berichtet, dass Jesus gepredigt hätte. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem, durch die Stadt Jericho hindurch. Jericho liegt etwa 25 Kilometer weg von Jerusalem und dann geht es sehr steil bergauf. Letzte Möglichkeit, sich mit Opfergaben und Verpflegung zu versorgen. Jericho war auch kein größeres religiöses Zentrum. Eine große Volksmenge war unterwegs mit Jesus und seinen Jüngern, ich erzählte es vorhin. Gespannte Erwartungen, die Luft, wie würde man sagen, kribbelte. Was hatten sie mit Jesus Großartiges erlebt oder es gesehen oder sogar gehört? Das sind ansteckende Erlebnisse und wir stellen fest, die Jungs damals und Mädels, die waren nicht anders als wir. Menschen, die ja auch Christen sind, nee, umgekehrt, Christen, die auch Menschen sind, lieben das Spektakel. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die Menschen lieben das Spektakel. Deswegen habe ich diese Umfrage gemacht in der Kindergruppe. Sie lieben auch das Geheimnisvolle, das Mystische, wo einem so ein bisschen Gänsehaut kommt. Und dann gibt es die ganz Knallharten, die mögen das Extreme. Das sind diejenigen, die bei Tempo 160 auf der Autobahn voll in die Eisen steigen, weil nebenan ein Unfall ist. Und diese Vorliebe oder Unart wird von einigen Menschen ausgenutzt. Die Werbung zum Beispiel. Was haben sie nicht alles erlebt? Und mitten in diesem begeisterten Weg, mitten in diesem Feierumzug, mitten auf dieser Pilgerfahrt nach Jerusalem, da schreit einer seine Not, seine Angst, seine Sorgen rein: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der Sohn des Timäus muss etwas von Jesus gehört haben. Gesehen kann er ihn ja nicht haben. Er weiß auch, dass es der Sohn Davids ist. Woher weiß der das, dass der von der Abstammungslinie Jesu ist? Und gleichzeitig mit der Bezeichnung Sohn Davids bezeichnet er ihn sogar als den kommenden Messias. Das sollte im Kreise des Volkes doch für ein wenig Unruhe gesorgt haben. Wie soll er zu ihm, zu diesem Jesus finden, wenn ihn niemand an die Hand nimmt? Aber diese Möglichkeit, dass der jetzt ein paar Meter an ihm vorbeiläuft, die darf nicht ungenutzt bleiben. Das heißt, er muss diesen ganzen Glücksrausch, der da unterwegs ist, er muss diesen Enthusiasmus, diese Begeisterung auf dem Weg nach Jerusalem mit seiner Not übertönen. Er muss lauter schreien, als die rumkrawallieren. Was machen aber viele dieser Begeisterungen, dieser Begeisterten besser? Da lesen wir: Sie fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Die haben ihn angeblafft. Entschuldige mal, du störst hier unser Glücksgefühl. Ist gerade so gemütlich hier. Wir sind gerade so schön am Feiern. Ach, und übrigens, dass du blind bist, das muss ja irgendeine Ursache haben. Du warst ja nicht immer blind. Am besten, du hältst den Mund, du blinde Nuss. Wieder die Frage, kennen wir so etwas Ähnliches in christlichen Kreisen? Eben noch schwärmerisch beglückt, verzückt, sogar abgehoben und auf einmal bissig, beleidigt, hartherzig und sogar überheblich. Schwärmerei und erzeugte Begeisterung sind nicht die Grundlage unseres Glaubens. Lassen wir uns da nicht verführen. Der Apostel Paulus sagt, prüft alles, aber das Gute behaltet. Das heißt, wir müssen auch in der Lage sein zu prüfen. Wir müssen auch prüfen wollen. Das gilt für mich heute genauso. Aber bitte nicht in das andere Extrem fallen und einen Kritikgeist entwickeln. Da gibt es eine herrliche Geschichte von einem Jugendtag und einem jungen Mann, einem baptistischen Jugendtag. Der Referent war von der landeskirchlichen Gemeinschaft. Und unser junger Mann saß da mit Zettel und Stift und wartete förmlich darauf, dass der Referent etwas Falsches sagt. So nicht. Am Ende blieb der Zettel leer und er war sichtlich enttäuscht, dass er keinen Fehler gefunden hat. Also das wäre das andere Extrem. Ja? Man kann auch alles zerprüfen, das ist auch nicht richtig. Lassen wir den Enthusiasten und den Begeisterten einfach ihren Spaß. Ich sage es nochmal, nichts gegen Begeisterung, nichts gegen Schwärmerei. Aber das ist nicht die Grundlage unseres Glaubens. Aber halten wir diese Leute bitte davon ab, dass sie anderen wehtun. Dass sie wie Kinder im Kindergarten im Sandkasten meinen, sie müssen ihr Spiel durchdrücken. Das haut nicht hin. Das geht schief. Das sorgt für Unruhe und für Unfrieden. Und am Ende sollten wir gelassen sein dabei. Wenn Jesus von Menschen spricht wie über Bäume, dann sagt er auch, an ihren Früchten wird man sie erkennen. Nicht an dem, was sie sagen, auch nicht an den Fehlern, die sie machen. Der Mensch ist mehr als sein Äußeres. Der Sohn des Timäus gibt aber nicht klein bei, auch wenn sie ihn angeblafft haben. Der schreit weiter. Und das ist für mich eins der fünf Wunder, die ich in diesem Text entdeckt habe. Das erste Wunder in diesem Text, dass der nicht aufgibt. Der lässt sich nicht mundtot machen. Das gibt Leute, die kauen vielleicht an Geschichten, die sind 10, 20 Jahre alt. Da wurden sie vielleicht auch mal angeblafft von irgendwem. Und die haben es bis heute nicht überwunden. Das ist doch schrecklich, sowas. Bartimäus lässt sich, oder der Sohn des Timäus lässt sich nicht einschüchtern. Der schreit weiter, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich doch meiner. Und jetzt passiert das zweite Wunder. Der bringt den ganzen Festzug zum Stocken. Die bleiben sogar stehen. Und Jesus sagt, ruft ihn her. Bringt ihn her. Ruft ihn zu mir. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, Menschen zu Jesus zu bringen. Bringt ihn her. Erzählen wir von Jesus. Erzählen wir den Menschen, was wir mit Jesus erlebt haben. Das ist Zeugnis von Jesus. Nicht unsere eigene Selbstdarstellung. Und wenn wir begeistert von Jesus erzählen, dann ist das in meinen Augen auch der beste Lobpreis, den es gibt und nicht unsere Selbstbespaßung. Und ich weiß es nicht, ob es die gleichen Leute waren, die ihn vorher angeblafft haben, die jetzt zu dem Sohn des Timäus sagen, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Also da merkt man schon so ein gewisses Befehlsverhältnis. Ich weiß nicht, wer auf Jesus so gehört hätte, wenn nicht seine eigenen Jünger, ne? Dass er Anweisungen gibt und die wird befolgt. Ich bin an dieser Stelle dieser Geschichte auch froh, dass Jesus das Sagen hat und nicht die Blinden von Jericho, die da auf dem Weg sind. Nicht die, die den Blinden angemault haben, sondern Jesus hat das Sagen. Und der Sohn des Timäus springt auf, er lässt seinen wichtigsten materiellen Besitz liegen, so eine Art Mantel, der war gleichzeitig Transportmittel und Decke. Ob er ihn jemals wiederfindet? Nichts hält ihn auf dem Hosenboden. Er springt auf und kommt zu Jesus und dann sind wir beim dritten Wunder, wie hat er ihn gefunden? Es steht nirgendwo, dass ihn einer an die Hand genommen hat. Er springt auf und kommt zu ihm. Und Jesus antwortet jetzt auf den zweimaligen Ruf nach Erbarmen und fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er lässt ihm, dem Blinden, die freie Entscheidung. Natürlich, wir aufgeklärten Leute würden sagen, was wird er wohl wollen? Na, wieder gucken können. Das Wort wieder deutet darauf hin, dass der früher mal sehen konnte, der Junge. Und dann irgendwann erblindet ist. Warum auch immer. Das ist das Naheliegende. Aber Jesus lässt ihm die freie Entscheidung. Sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus macht nicht einfach. Ein Fingerschnippen, sei geheilt, geh in Frieden, die Welt ist schön, guck mal, wie die Blumen blühen. Wieder die Frage, kennen wir das von uns, dass wir anderen Menschen manchmal etwas aufdrängen wollen, von dem wir der Meinung sind, das musst du unbedingt haben, das musst du unbedingt so machen. Und wenn das nicht ist, dann ist nicht gut. Jesus drängt sich nicht auf, er fragt, was willst du? Und das ist die zweite Schlüsselposition für mich. Die erste war die, dass Jesus das Sagen hat. Und die zweite Schlüsselposition haben wir hier. Was für eine zärtliche, liebevolle Art Jesus da an den Tag legt. Was willst du, dass ich für dich tun kann? Gibt es Schöneres? Wenn dir ein Mensch gegenübersteht, von dem du weißt, der hat dich lieb, und er fragt, was kann ich dir Schönes tun? Kommt nachher nicht alle zu mir und fragt mich, was ihr für mich macht. Also Jesu liebevolle Art ist da zu erkennen. Und natürlich will er wieder mit seinen Augen sehen können. Es passiert keine rituelle Handlung an dieser Stelle. Es gibt keine große Show, aber eine Menge Zuschauer. Und dann ist es tatsächlich so, das vierte Wunder, das passiert, nämlich die Heilung, dass Gott Heilung gibt und Jesus ihm bestätigt, dein Glaube hat dir geholfen. Diese zwei müssen immer zusammenarbeiten. Nur der Glaube alleine hilft nicht, wenn Gott nicht will. Und Gott handelt nicht einfach, wenn du nicht willst. Da ist kein Automatismus. Das war das vierte Wunder. Und jetzt geschieht das fünfte Wunder. Wenn wir auch wieder in unsere Gemeinden und Gemeinde gucken, dann ist das echt ein Wunder. Dass Jesus zu ihm sagt, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Bartimäus geht aber nicht hin, wohin er will. Er folgt dem Jesus nach. Und das sollen wir auch tun. Jesus nachfolgen. Viele von den Geheilten sind nach Hause gegangen. Und haben ihr Leben weitergelebt, waren glücklich und gesund und sind irgendwann gestorben. Aber der folgt Jesus nach. Und wir hören nie wieder mit ihm, von ihm. Er folgt Jesus nach und das sollen wir auch tun. Im Glauben und auch mit aller Begeisterung, die mehr oder weniger in uns steckt. Der Skopus, die Zusammenfassung oder Hauptaussage. Meine Lieben, achten wir darauf, dass wir uns nirgendwo, nirgendwann und von niemandem geistliche Scheuklappen aufsetzen lassen. prüfen wir immer mal wieder sorgfältig, gibt es etwas in meinem Leben, in meinem Glauben, worauf ich mir etwas einbilden könnte? Dann lass es. Mach deinen Blick weit, mach dein Herz auf für die Verschiedenartigkeit, wie jemand seinen Glauben lebt. Aber zwing dem anderen nichts auf. Die sind so begeistert, dass sie sich echt gestört fühlten. Und wenn jemand Not und Sorge hat und nach Erbarmen schreit, dann tu gar nicht unter Angst und Not raus. Übertöne das und lass dich ja nicht unterdrücken. Ja nicht. Und diejenigen, die vielleicht seit Jahrzehnten irgendeinen Frust in sich und mit sich rumschleppen, es gibt irgendwo eine Mülltonne, da schmeißt ihr das einfach mal. Schreibt es auf einen Zettel, schmeißt es in eine Mülltonne und bringt es weg. Klär das. Zum Schluss eine Einladung, mit der ich euch gleich entlassen möchte. Ganz persönlich. Kannst du, musst du aber nicht machen. Stell du dir einmal vor, Jesus stünde vor dir. Wir denken nicht darüber nach, wie er aussehen würde. Wir denken auch nicht darüber nach, dass wir wahrscheinlich auf Knien liegen würden. Jesus steht vor dir und fragt dich persönlich, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Dann versucht mal eine Antwort darauf zu finden. Jesus steht vor dir und sagt dir oder fragt dich, was möchtest du, dass ich dir tun soll?